Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Josephine Schulz im Studio und folgenden Themen in dieser Stunde. Die Corona-Maßnahmen beschäftigen uns weiter, nachdem immer mehr Politiker und Wissenschaftler sagen, es braucht einen echten Lockdown. Der vermeintliche Wellenbrecher, den wir zurzeit haben, der funktioniert einfach nicht. Und erste Bundesländer, die verschärfen ihre Maßnahmen vor Weihnachten auch schon in diese Richtung. Im Bundestag wurde heute über den Haushalt fürs kommende Jahr diskutiert. Da gab es auch viel Kritik, unter anderem, weil einige fürchten, dass die soziale Ungerechtigkeit nach der Krise noch größer wird. Und wir gehen noch einmal ins Detail in Sachen Streit um den Rundfunkbeitrag in Sachsen-Anhalt. Die Beitragserhöhung hat Ministerpräsident Haseloff heute erst einmal gestoppt, um seine Kenia-Koalition zu retten. Starten wollen wir aber mit Großbritannien und dem Impfstoff. Wir haben in den letzten Tagen im Programm mehrere Interviews zur schnellen Zulassung des BioNTech-Impfstoffes geführt. Und die Meinungen waren da sehr unterschiedlich, ob die Prüfung in Großbritannien jetzt weniger sorgfältig war, als das in der EU der Fall ist. Fakt ist, Großbritannien ist das erste westliche Land mit einem Impfstoff gegen Covid-19 und hat heute mit dem Impfen begonnen. Christine Heuer berichtet.
V-Day im Vereinigten Königreich. V wie Vaccine, V wie Victory, Impfstoff und Sieg. Die Briten feiern überschwänglich den Tag, an dem sie als Erste in der Welt mit dem Impfen gegen Covid-19 begonnen haben. Startschuss war um 7.31 Uhr morgens in einem Krankenhaus in Coventry. Die Fotoapparate klicken, die Mikros sind aufgestellt, die Kameras laufen. Spot auf die erste Patientin. Nächste Woche wird Margaret Kieran 91 Jahre alt. Die Spritze mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff nennt sie das beste verfrühte Geburtstagsgeschenk. Sie freue sich schon darauf, bald wieder Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können. Und die Impfung selbst? Wie fühlt sich das an, will ein Reporter wissen.
Wonderful, really? This is for a good cause. I'm so pleased I had it done.
Was rät Kieran all den anderen Briten?
I would say go for it. Go for it because it's free.
Ich rate, macht es. Macht es einfach. Es ist umsonst und es ist das Beste, was je passiert ist. Also macht es. Wenn ich es tun kann, dann könnt ihr es auch.
Please go for it. If I can do it, well. So can you.
Aber viele Briten gucken skeptisch auf die Corona-Impfung. Regierung und Wissenschaft bereitet das Sorge. Nur wenn viele, möglichst alle, sich impfen lassen, kann die Pandemie besiegt werden. Margaret Kieran live beim Impfen zu zeigen, soll für die Sache werben. Prominente kündigen öffentlich an, ihrem Vorbild zu folgen. Sogar die Queen und Prinz Philip machen damit. Vor ihnen allen ist aber erstmal der zweite Patient dran. Man muss ihn erwähnen, denn der 81-Jährige heißt William Shakespeare. Er stammt sogar aus derselben Grafschaft wie der wohl englischste aller englischen Dichter. Im Frühstücksfernsehen bringt dieser Zufall den Gesundheitsminister fast zum Weinen. Man weiß nicht recht, ob er Tränen lachen will oder eher gerührt ist. Vielleicht möchte Matt Hancock auch nur seiner Erleichterung Ausdruck verleihen.
You're quite emotional by that. It's been such a tough year for so many people, and there's William Shakespeare putting it so simply for everybody that, you know, we can get on with our lives.
Mit dem Leben weitermachen, das wollen alle, auch in Großbritannien, am liebsten sofort. Aber die Sache hat einen Haken, so schnell wird es nicht gehen. London hat bei BioNTech-Pfizer 40 Millionen Impfdosen bestellt, aber es sind erst 800.000 im Land und die reichen, weil die Impfung wiederholt werden muss, nur für 400.000 Patienten. Zuerst sind die über 80-Jährigen dran und Beschäftigte im Gesundheitswesen. Der verfügbare Impfstoff ist zudem kompliziert. Er muss stark gekühlt sein und kann deshalb zunächst nur in Krankenhäusern gespritzt werden. Einfacher wird es erst, wenn mehr und andere Impfstoffe dazukommen, die auch in Hausarztpraxen verabreicht werden können, und zwar jedem, der sie will. Vor dem Sommer wird das Land auf keinen Fall durchgeimpft sein. Boris Johnson ruft deshalb bei aller Freude zu Geduld auf und dazu, die Abstandsregeln weiterhin strikt einzuhalten.
It's amazing to see the vaccine coming out. It's amazing to see this tremendous shot in the arm for the entire nation. But we can't afford to relax now.
Shot in the arm. Boris Johnson liebt Wortspiele. Shot ist die Impfung. Shot in the arm bedeutet Motivationsschub. Beides haben die Briten heute bekommen.
Christine Heuer aus London. Auch Deutschland wartet natürlich auf den Impfstoff, denn täglich sterben mehrere hundert Menschen. Der aktuelle Teil-Lockdown, der wirkt nicht so, wie er soll. Die Infektionszahlen bleiben weiterhin sehr hoch. Und jetzt gibt es immer mehr Stimmen, die sagen, anstatt diesen Zustand ewig weiter zu verlängern, wäre es besser, einmal richtig Lockdown zu machen. Das fordern zum Beispiel Wissenschaftler der Leopoldiner Akademie. Und mehrere Bundesländer rücken jetzt zumindest von den Lockerungen über Weihnachten ab. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
Es ist ein zweistufiger Lockdown, den die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert. Denn die bisherigen Maßnahmen hätten die Kontakte nicht ausreichend reduziert, so der Epidemiologe Dirk Brockmann, der an der neuen Leopoldiner Stellungnahme mitgearbeitet hat.
Während der ersten Welle gab es in etwa eine 60-prozentige Kontaktreduktion. Und in der zweiten Welle war es nur 40%. Und das war zu wenig. Das hat zwar dazu geführt, dass wir aus dem exponentiellen Wachstum rausgegangen sind, aber dass die Kurve halt nicht gebrochen ist, also nicht viel runtergeht.
Um die Kontakte vor Weihnachten zu senken, soll zunächst ab kommendem Montag die Schulpflicht in ganz Deutschland ausgesetzt werden. Arbeit sollte, wo es geht, im Homeoffice stattfinden. In einer zweiten Stufe soll ab 24. Dezember ein harter Lockdown gelten, so die Forderung. Das heißt, von Weihnachten bis mindestens 10. Januar soll Deutschland Weihnachtsferien in den eigenen vier Wänden machen oder wenn möglich daheim arbeiten. Alle Geschäfte bis auf die des täglichen Bedarfs, also Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken, sollen geschlossen bleiben. An Weihnachten sollen sich Verwandte oder Freunde nur in einem kleinen Kreis treffen, der auch über den gesamten Zeitraum unverändert bleiben sollte. Eine Absage an Besuchsmarathons. Ein harter, aber kurzer Lockdown. Sollten sich die Zahlen in den kommenden Tagen nicht ändern, sollte dies ins Auge gefasst werden, so Gesundheitsminister Jens Spahn bei Phoenix.
Im Zweifel lieber härtere Maßnahmen, einen kürzeren Zeitraum, aber dafür eben auch welche, die wirklich helfen, als über so einen langen Zeitraum so eine Seitwärtsbewegung mit wahnsinnig viel Ermüdung, wo viele dann irgendwann auch sagen, muss das jetzt eigentlich noch so lange weitergehen? Und deswegen ist dieser Ansatz kurz, umfassender, um wirklich einen Unterschied zu machen, wahrscheinlich der erfolgreichere.
Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel die Maßnahmen nachschärfen möchte, ist kein Geheimnis. Sie drängt auf eine weitere Bund-Länder-Schalte noch vor Weihnachten. Diese gilt inzwischen als wahrscheinlich. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder betont bereits, wenn sich Bund und Länder auf einen bundesweiten harten Lockdown einigen, wäre Bayern dabei.
Wir müssen eine konsequente Steuerung haben, gerade zwischen Weihnachten und dem 10. Januar. Allerdings brauchen wir Unterstützung für den Handel, begleitende Maßnahmen und, meine Damen und Herren, auch einheitliche Regelungen für Deutschland.
So Söder in seiner Grundsatzrede im Bayerischen Landtag. Anderswo ist die Skepsis größer. Die Länder hätten eigentlich genug Werkzeuge, betont Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther. Er sagte am Mittag im ZDF:
Wir haben von unserer Seite aus nicht darauf gedrängt, eine erneute Besprechung zu machen. Aber wenn der Wunsch da ist, und ich kann das verstehen, weil die Lage in anderen Ländern deutlich dramatischer ist als bei uns in Schleswig-Holstein, dann stehen wir natürlich für ein solches Treffen zur Verfügung. Aber ich warne vor Schnellschüssen.
Ähnlich äußerte sich die rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Ich werde mich heute wegen dem Lockdown nicht festlegen, weil das ist uns sozusagen jetzt auch über die ganzen Institute und das Begehr gestern vom Kanzleramt eigentlich so zugeflogen gekommen. Es ist eine sehr weitgehende Maßnahme und ich finde, die muss man auch gut überlegen.
Rheinland-Pfalz kündigte heute wie Sachsen-Anhalt an, dass es über Silvester keine Kontaktlockerungen geben wird. Auch andere Bundesländer schärften heute nach. Thüringen wird die Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten nicht lockern. Mecklenburg-Vorpommern erweitert die Maskenpflicht auf öffentliche Plätze. Nach den Weihnachtsferien soll ab der 7. Klasse zunächst nur noch digital unterrichtet werden. Hessen ordnet für Hotspot-Gebiete nächtliche Ausgangssperren und ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen an. Baden-Württemberg führt ein flächendeckendes Freiluft-Alkoholverbot ein und beschloss auch, hartnäckige und wiederholte Corona-Quarantäne-Verweigerer künftig in Krankenhäuser zwangseinweisen zu lassen. Und mit Sachsen kündigte das erste Bundesland aufgrund der hohen Infektionszahlen einen harten Lockdown ab kommenden Montag an.
Johannes Kuhn über die Forderung nach einem echten Lockdown. Und wie gerade schon gehört, Sachsen setzt das ab Montag weitgehend so um. Dort sind die Infektionszahlen ja besonders stark gestiegen in den letzten Wochen. Alexander Moritz über die bevorstehenden Maßnahmen.
Weihnachtsgeschenke gibt es ab nächster Woche nur noch online. Alle nicht notwendigen Geschäfte müssen wieder schließen, Kitas ebenso, Schulunterricht soll nur noch online stattfinden, bis mindestens Anfang Januar. Am Lockdown führt in Sachsen angesichts weiter steigender Ansteckungszahlen kein Weg mehr vorbei. Das musste Ministerpräsident Michael Kretschmer heute nach langem Zögern eingestehen.
15 Kilometer um den eigenen Wohnort. soll man sich aufhalten und das auch nur im Freien, wenn es sein muss, also zum Einkaufen des Grundbedarfs oder um mal an die frische Luft zu gehen und Sport zu machen. Wir müssen dieses Land zur Ruhe bringen. Das bedeutet weniger Bewegungen.
Seit vergangener Woche gelten bereits Ausgangsbeschränkungen in weiten Teilen Sachsens. Das Problem, bisher gab es viele Ausnahmen, die auch rege genutzt wurden. Das Weihnachtsshopping lief weiter. Und gerade die am schwersten betroffenen Regionen in Ostsachsen rund um Görlitz oder Bautzen und dem Erzgebirge gelten als Hochburgen der Corona-Skeptiker. Mit der heute verkündeten Verschärfung möchte die sächsische Regierung ein klares Signal zum Schutz von Risikogruppen setzen, so Wirtschaftsminister Martin Dulich.
Es kann nicht sein, dass in den Regionen, wo die größte Ablehnung von Maßnahmen vorhanden ist, die höchsten Infektionszahlen sind. Da gibt es doch wohl einen Zusammenhang. Und von daher geht es hier wirklich um die Frage von Vernunft und Unvernunft. Und Sachsen muss wieder das Land der Vernunft werden.
Die Maskenpflicht gilt nun überall im öffentlichen Raum. Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten. Besuche in Altenheimen sind nur noch nach vorherigem Schnelltest möglich. An Silvester gibt es keine Lockerung. Nur über Weihnachten sind Feiern mit 10 Personen erlaubt. Auch an den Grenzen soll wieder mehr kontrolliert werden. Einkaufstouren nach Polen oder Tschechien waren zwar schon verboten, wegen der Pendler- und grenzüberschreitenden Familienbeziehungen gibt es aber keine festen Sperren wie im Frühjahr. Die hohen Corona-Zahlen in den Nachbarländern gelten als ein Grund dafür, warum sich das Virus in Sachsen so stark ausbreiten konnte. Mit 319 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tagen breitet sich die Pandemie in Sachsen mit Abstand am schnellsten aus. Der Wert liegt doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Die Krankenhäuser warnen seit Wochen vor drohender Überlastung. Bisher können Beatmungspatienten aus den besonders betroffenen Regionen in die Universitätskliniken Leipzig, Dresden und Chemnitz verlegt werden. Doch einzelne Krankenhäuser konnten zwischenzeitlich nur noch absolute Notfälle aufnehmen. Teilweise muss mit Covid-19 infiziertes Pflegepersonal weiterarbeiten, wenn es symptomfrei ist, um die Versorgung zu sichern. Die Landesregierung ist bemüht, einen möglichst breiten Konsens für den Lockdown herzustellen. Die AfD kritisiert die Maßnahmen gleichzeitig als zu hart und zu lasch. Schon viel früher hätte es in Altenheimen Schnelltests für Besucher geben müssen. Gleichzeitig bezweifeln einzelne AfD-Politiker, dass die Infektionszahlen überhaupt aussagekräftig sind. Ein Lockdown sei jedenfalls ungerechtfertigt. Der Linken gehen die Einschränkungen dagegen nicht weit genug. Der Einzelhandel befürchtet wegen der Schließungen fast aller Geschäfte kurz vor Weihnachten harte Einbußen. Wirtschaftsverbände pochen darauf, dass vom Bund versprochene Ausfallzahlungen für Fixkosten auch geleistet werden.
Wir erwarten von der Bundesregierung jetzt, weil es nicht nur Sachsen betrifft, diese Regelung auch auf den Monat Januar zu erweitern.
So Sachsens Wirtschaftsminister. Im Laufe der Woche soll der Landtag in Dresden zu den geplanten Verschärfungen Stellung nehmen. Bis Freitag soll die Verordnung dann offiziell von der Regierung verabschiedet werden.
Aus Sachsen war das Alexander Moritz und seit Tagen berichten wir auch regelmäßig über das Nachbarbundesland, über Sachsen-Anhalt und den dortigen Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrages. Ministerpräsident Rainer Haseloff hat jetzt entschieden, dass der Landtag nicht über den Rundfunkstaatsvertrag abstimmen wird. Das heißt, die Beitragserhöhung kann auch erstmal nicht kommen und das war wohl am Ende der Preis dafür, dass die Kenia-Koalition nicht auseinanderbricht. Die Öffentlich-Rechtlichen, auch das Deutschlandradio, wollen jetzt vor das Verfassungsgericht ziehen. Niklas Ottersbach fasst die Lage zusammen.
Aus und vorbei. Der Medienstaatsvertrag scheitert an Sachsen-Anhalt. Ministerpräsident Rainer Haseloff hat heute die Regierungsvorlage zurückgezogen. Das heißt, es wird keine Abstimmung im Landtag über die 86 Cent Beitragserhöhung geben. Also auch kein Szenario, das da lautet, eine CDU, die zusammen mit der AfD abstimmt. Die Kenia-Koalition ist gerettet auf Kosten der Beitragserhöhung. Ein vertretbarer Preis, sagt Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU.
Es gibt keine Mehrheit für dieses Gesetz. Und dann kann ich als Ministerpräsident durchaus in Abwägung auch mit der Koalition darüber entscheiden, ob wir das sozusagen zur Problematik werden lassen für ein Land, was jetzt dringend eine Handlungsfähigkeit und Stabilität benötigt.
Damit steht auch fest, das komplette Verfahren wird nächstes Jahr neu aufgerollt. Denn außer in Sachsen-Anhalt sind alle anderen Bundesländer für die Beitragserhöhung. Aber es braucht eben eine 16-0-Entscheidung. Für den Fall, dass die 86-Cent-Frage jetzt vor Gericht landet, entgegnet Rainer Haseloff, er habe von Anfang an transparent gemacht, dass es in Magdeburg keine Mehrheit dafür gibt. Zwar hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident im Juni den Medienstaatsvertrag unterschrieben, aber eben mit der Protokollnotiz, er habe im Landtag dafür keine Mehrheit. Klar ist aber auch, Rainer Haseloff überlässt es nicht seiner Fraktion, Nein zu sagen, sondern er legt sein ganzes politisches Gewicht in diese Entscheidung, um in allerletzter Konsequenz eine Abstimmung seiner Fraktion mit der AfD zu verhindern. Der Preis ist vor allem für SPD und Grüne hoch. Beide sagen, unter normalen Umständen hätten sie die Koalition verlassen. Aber es sei nun mal Pandemie, da könne man das Land ein halbes Jahr vor der nächsten Landtagswahl nicht unregierbar hinterlassen. Es war am Ende das kleinere Übel, sagt Andreas Schmidt, Landesvorsitzender der SPD in Sachsen-Anhalt.
Der Ministerpräsident hat damit aber gleichwohl auch der CDU-Fraktion die Möglichkeit genommen, die Fackel in die Koalition zu werfen und die zu verbrennen, weil nun eben auch die gemeinsame Abstimmung mit der AfD nicht mehr möglich ist. Wir werden mit dem Feuerlöscher in der Hand bereitstehen und schauen, dass diese Koalition in dem letzten halben Jahr, das sie vor sich hat, nicht verbrennt.
Und noch etwas ist für die SPD klar. Die Enttäuschung sitzt tief, dass die Bundes-CDU in Berlin die Sache hier so hat laufen lassen in Magdeburg. Eine gerettete Kenia-Koalition, zufriedene CDU-Abgeordnete, die sich durchgesetzt haben und zwei einigermaßen zerknirschte Koalitionspartner. Das ist die Bilanz der Rundfunkfrage in Sachsen-Anhalt. Richtig in Partylaune ist aktuell vor allem die AfD. Sie konnte zwar nicht mit abstimmen, hat aber auch so ihren Willen bekommen. Und worüber sich AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner besonders freut, die CDU und AfD rücken aus seiner Sicht zusammen. Man versteht sich. Zumindest auf persönlicher Ebene.
Es gibt diese Verbindung hier mit der CDU. Es gibt wahrscheinlich die besten Verbindungen in diesem Landesparlament bundesweit. Davon würde ich sprechen, weil wir eben immer von Anfang an auch mit den Abgeordneten der CDU ein gutes Verhältnis gepflegt haben. Und ich finde, das sollte man auch so machen. Egal wie man politisch tickt, sollte man mit den Leuten vernünftig umgehen.
Und wie geht es weiter? Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD, ZDF und auch das Deutschlandradio, sie werden vors Bundesverfassungsgericht ziehen. Ein absehbares Szenario, sagt die Linke in Magdeburg. Für sie ist klar, Sachsen-Anhalt habe sich mit dem heutigen Tage in ganz Deutschland blamiert.
Also keine Abstimmung im Landtag von Sachsen-Anhalt, damit es dort eben nicht zu der Situation kommt, dass CDU und AfD gemeinsam abstimmen. Grüne und SPD, die bleiben in der Regierung. Ich habe vor der Sendung mit dem Professor Thomas Kliche gesprochen, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und als erstes habe ich ihn gefragt, ob das ein guter Ausweg ist, den Rainer Haseloff da gefunden hat.
Gut ist so eine Sache, aber jedenfalls ist es erstmal ein Ausweg. Also die Kenia-Koalition steht, aber die war ja eigentlich immer wie ein Sack Flöhe hüten. Die haben sich also schon gegenseitig herzlich gepiesackt. Die SPD war ganz moderat, aber die Grünen haben die CDU gepiesackt und die hat zurückgegiftet. Das wird wohl als Haseloffs größte Leistung in Erinnerung bleiben, dass er eben das zusammengehalten hat. Und der Vorteil ist ja, Ausweg, es gibt keine wackeligen Experimente vor der Wahl. Die ist doch ohnehin in einem halben Jahr. Ausweg, ja, Verlierer ist die CDU, die ihren Laden nicht auf die Reihe bekommen hat. Also die Fraktion bringt die Regierung in eine Zwickmühle, der Vorsitzende verhält sich übergriffig. Und Gewinner ist natürlich auch immer die AfD. Wenn die Demokraten nicht einig sind, arbeitet das für den Populismus einfach nur seine Blockade macht. Er sagt Nein und schimpft und sagt, wenn es dann irgendwie nicht geht, wir haben das verhindert.
Gucken wir nochmal ganz kurz auf die Koalitionspartner. Also Grüne und SPD haben ja vorher gesagt, wenn die CDU gemeinsam mit der AfD abstimmt, dann wäre das das Ende der Koalition. Jetzt bleiben sie in der Regierung. Aber könnte man nicht sagen, im Ergebnis ist es im Grunde das Gleiche? Also CDU und AfD sind gegen die Erhöhung und deshalb wird es jetzt auch keine Beitragserhöhung geben?
Das Ergebnis ist ja noch ein bisschen offen. Es wird ja jetzt wahrscheinlich eben die Klage vor den Bundesgerichten geben und da gibt es jetzt dann die Frage, wie viel muss eigentlich im Medienausschuss vorher diskutiert worden sein, damit die Regierung mit Begründung diese Zurückweisung vortragen kann. Nee, die Koalitionspartner haben da schon eine Kröte geschluckt. Also das war ein sehr drastischer Kompromiss. Anders wäre die Koalition auch nicht zu retten gewesen, denn die hatten sich alle vorher auf eigentlich unvereinbare Positionen festgelegt. Das heißt, im Grunde haben SPD und Grüne hier politisches Augenmaß gezeigt, dass man eben nicht wegen dieses einen Euros im Monat die Koalition platzen lässt.
Aber mir ist noch nicht ganz klar, also wo ist da jetzt der qualitative Unterschied in der Frage, ob CDU und AfD gleich abgestimmt hätten oder ob man die Abstimmung einfach sein lässt, aber diese Mehrheit von CDU und AfD dagegen ja trotzdem faktisch entschieden hat.
Die Blockademehrheit hat faktisch entschieden, aber man hat vermieden, dass es eine offene Bündnisbildung zwischen CDU und AfD gibt. Und wie gesagt, es ist ein drastischer Kompromiss.
Und glauben Sie, das liest man jetzt teilweise, es ging der CDU in Sachsen-Anhalt gar nicht in erster Linie um die Sache, also um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags, sondern glauben Sie, es gab da noch andere Gründe für die Blockade?
Unbedingt. Es ging überhaupt nicht um die Sache. Die ist ja auch gar nicht mit Sachargumenten vorangebracht worden. Die CDU hätte ja dann bundesweit eben Reformen ausformulieren, entwickeln müssen, begründen müssen und in der eigenen Partei ein Bündnis bilden müssen. Aber die CDU-Fraktion hier in Sachsen-Anhalt hat ja auch innerhalb der eigenen Partei eher eine sektenartige Position. Das heißt, eigentlich ist es eine politische Kleinigkeit, aber für diese Gruppierung offenbar sehr symbolträchtig. Einerseits, weil die CDU sich schon seit Jahren darauf festgelegt hat, das wollen wir nicht, also das war auch lange vor dem Populismus, und zweitens, weil es aber auch so ein Grundgefühl ausdrückt, wir wollen nicht diese Überwältigung durch fremde Mächte, Medien, die irgendwo herkommen, die wir in der Vereinigung so lange ertragen mussten. Also generell ist ja das Politik- und Medienvertrauen in Ostdeutschland drastisch niedriger als in den alten Bundesländern.
Mhm. Aber wenn Sie sagen, es ging gar nicht um den Rundfunkstaatsvertrag an sich, also wofür dann symbolträchtig? War das jetzt eine Rebellion gegen die Bundes-CDU oder gegen Rainer Haseloff?
Nein, ich glaube, das war viel allgemeiner. Eine Rebellion gegen eben irgendwelche diffusen Größen und Entscheidungen, die da irgendwo getroffen wurden, obwohl man gesagt hat, wir wollen das nicht so, wir wollen eine Reform. Und dann passiert nichts. Und irgendwann ist dann das Gefühl, wir müssen uns querlegen. Und dieses Querlegen ist dann auch eine ganz legitime Reaktion, unabhängig von den Kosten, die das woanders verursacht. Mhm. Also Sie haben ja hier auch dahinter die Unfähigkeit der CDU, sich überhaupt auf eine klare Linie gegen die AfD zu einigen. Das hat einen lokalen oder regionalen Grund. Die Fraktion der CDU besteht aus recht unabhängigen Leuten, direkt gewählt, für die die Stimmung im Wahlkreis viel wichtiger ist als die Bundespolitik. Und was auch sie überhaupt nicht interessiert, ist, dass der Angriff auf unabhängige Medien ja weltweit eine der wichtigeren Strategien des Populismus ist. Also finden Sie auch bei Trump oder bei den Angriffen auf die BBC. Und das wird ja hier auch sehr von der AfD vorangetragen. Also diese Ähnlichkeit haben die sich, glaube ich, gar nicht so klar gemacht.
Aber heißt das, die CDU in Sachsen-Anhalt oder vielleicht auch tatsächlich, ich meine, wir hatten auch den Fall in Thüringen, im Osten generell, sieht sich tatsächlich näher bei der AfD als jetzt zum Beispiel bei SPD und Grünen?
Es gab immer mal wieder Anzeichen für eine gewisse Lässigkeit der CDU gegenüber Rechtsextremismus. Also ein Drittel ungefähr der Landtagsfraktion steht im Ruf, keine großen Berührungsängste zu haben. Die haben auch schon mit denen zusammen abgestimmt. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig hier, sondern die CDU steckt hier in einem strategischen Dilemma. Die Blockademacht der AfD mit 25% hat einfach eine enorme Hebelwirkung. Wenn man denen die Wählerschaft wieder abnehmen will, indem man rechtsgerichtete Politik anbietet, dann ist natürlich die Versuchung riesig, sich bei jedem Thema irgendwie dem Populismus anzuähneln und dem hinterherzulaufen. Das heißt, da man auch den Populismus nicht rasch wieder los wird, obwohl der politisch eigentlich nichts auf die Reihe bekommt, liebäugeln viele auch immer mal wieder mit einer Koalition. Das würde ja eine CDU-Dauerregierung bedeuten. Die CDU könnte sich dann aussuchen, regiere ich eher mit der SPD oder regiere ich gerade mal mit der AfD. Und gerade weil die AfD ein schwacher und unprofessioneller Partner ist, glaubt man dann auch politisch sehr auf seine Kosten zu kommen.
Aber das ist ja eine Strategie, die total gegen die Linie der Bundes-CDU geht. Würden Sie sagen, die Bundes-CDU müsste da eingreifen und muss das stärker unterbinden?
Nein, das geht nach hinten los. Also sowas muss man im Vorfeld durch konsensorientierte Verständigungsgespräche klären. Sonst hat man solche Entwicklungen. Gerade Bundeseingriffe sind ja in so einer Situation mit dem Risiko verbunden, dass starke Trotzreaktionen eintreten. Aber diese bundesweiten Kosten, die sind für viele, die hier die Entscheidung getroffen haben in der Fraktion, tatsächlich nicht unbedingt so präsent. Viele von denen werden übrigens auch im nächsten Landtag wahrscheinlich gar nicht mehr drin sitzen. Das heißt, die können sagen, also naja, ne? Also das heißt, Richtungsstreit in der CDU, der wird nicht offen ausgetragen, aber tatsächlich ist die CDU in einem strategischen Dilemma. Geht sie hier im Osten der AfD freundlich entgegen, um ihr die Wähler abzuluxen, und zahlt dafür einen bundesweiten Preis oder versucht sie sich bundesweit eher auf eine Koalition mit den Grünen vorzubereiten und ist dafür hier in Ostdeutschland eben manchen konservativen Wählergruppen eben nicht mehr konservativ genug.
Sagt Thomas Kliche, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Besten Dank für das Interview.
Ja, alles gut.
Und um jetzt gleich 23.35 Uhr kommen wir zu weiteren wichtigen Themen des Tages in Kürze. Wir haben es schon gehört, in Großbritannien wird der Impfstoff von BioNTech/Pfizer ab heute eingesetzt. Auch in den USA steht eine Notfallzulassung bevor. Und heute hat die Arzneimittelbehörde die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs bestätigt. Arthur Landwehr.
Der vom deutschen Unternehmen BioNTech und seinem amerikanischen Partner Pfizer entwickelte Impfstoff ist wirksam und sicher. Zu diesem Ergebnis kommt die Untersuchung durch die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA. Ihre eigenen Wissenschaftler hatten die von BioNTech und Pfizer bereitgestellten Daten ihrer Studien untersucht und veröffentlichten ihr Ergebnis heute in einem umfangreichen Dokument. Damit hat der Impfstoff in den USA eine wichtige Hürde genommen, um in einer Notfallzulassung schnell ausgegeben werden zu können. Eine Einschränkung macht die FDA. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren reichten die Daten ebenso wenig aus wie für einige andere Gruppen, zum Beispiel für Schwangere, um den Impfstoff zu empfehlen. Am Donnerstag wird nun die zuständige Kommission zu einer öffentlichen Anhörung über die Studien zusammenkommen und anschließend der FDA eine Empfehlung geben. Eine Entscheidung wird dann innerhalb weniger Tage erwartet.
Seit Wochen hat die Polizei im Dannenröder Forst Protestlager geräumt, damit der Wald für den Ausbau der A49 gerodet werden kann. Und mit dem heutigen Tag ist die Räumung abgeschlossen. Martin Nahloch.
Ein Polizeisprecher sagte, der letzte Umweltaktivist sei von den Einsatzkräften auf den Boden verbracht worden. Die Person habe sich vorher in einem Baumhaus an einem sogenannten Lock-on angekettet. Insgesamt wurden demnach seit Anfang Oktober mehrere hundert Menschen aus zum Teil luftiger Höhe sicher auf den Boden gebracht. Morgen will die Polizei in einer Pressekonferenz ein Fazit zum Einsatz ziehen. Dabei soll auch ein Ausblick auf die nächsten Wochen gegeben werden. Ein Bündnis von Waldbesetzern und Gegnern des A49-Ausbaus kündigte für morgen ebenfalls eine Pressekonferenz an. Man wolle ein Resümee zur Räumung und Rodung ziehen, sowie einen Ausblick auf den weiteren Verlauf des Protestes geben. Die Ausbaugegner hatten in den vergangenen Wochen der Polizei immer wieder überhartes Vorgehen vorgeworfen. Die Polizeieinsatzleitung hatte das zurückgewiesen.
Die AfD in Sachsen soll offenbar strenger vom Inlandsgeheimdienst beobachtet werden. Nach Medieninformationen will der sächsische Verfassungsschutz die AfD in Kürze als Verdachtsfall einstufen. Arne Hell.
Die AfD als Bundespartei wird bisher noch nicht auf diese Art und Weise beobachtet, sondern nur Teile der Partei in einzelnen Bundesländern. Auch in Sachsen sieht der Verfassungsschutz offenbar ausreichend Gründe, dies jetzt zu tun. Das haben WDR, NDR und SZ mehrere Quellen aus Sicherheitskreisen bestätigt. Offenbar gibt es bei mindestens 3 Landtagsabgeordneten konkrete Hinweise auf rechtsextremistische Haltungen und Verbindungen. In der Regel ist eine Einstufung als Verdachtsfall damit verbunden, dass der Verfassungsschutz nachrichtendienstliche Mittel anwenden darf, zum Beispiel Telefonüberwachung. Ob das in Sachsen der Fall sein wird, ist unklar. Das sächsische Innenministerium soll den Recherchen zufolge mit der Hochstufung der AfD einverstanden sein. Überlegt wird offenbar noch, ob auch der Verein Pegida aus Dresden als Verdachtsfall eingestuft wird. Äußern wollte sich das Ministerium auf Anfrage nicht, aus rechtlichen Gründen. Erst wenn eine Partei zu einem offiziellen Beobachtungsfall hochgestuft ist, dürfen die Behörden dies öffentlich machen.
Die äthiopische Zentralregierung unter Ministerpräsident Abiy Ahmed führt Krieg gegen die Region Tigray. Zahlreiche Menschen sind dabei ums Leben gekommen, Zehntausende sind bisher geflohen. Und der UN-Generalsekretär Guterres fordert jetzt Zugang für Hilfsleistungen. Antje Passenheim.
Guterres rief die Konfliktparteien auf, wieder zur Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren. Sie müssten die Menschenrechte respektieren und die öffentlichen Dienstleistungen wieder aufnehmen. Guterres habe mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed telefoniert, erklärte ein UN-Sprecher. Der Generalsekretär sei sehr besorgt über die aktuelle Situation. Abiy Ahmed hatte nach fast einem Monat lang andauernden Kämpfen vergangene Woche den Sieg der Regierungstruppen gegen die Milizen in der Region Tigray verkündet. Der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Ministerpräsident hatte den UN-Helfern seine Unterstützung in der Region versprochen. Doch noch immer kann die humanitäre Operation für die bedürftigen Menschen nicht anlaufen. Hintergrund des Konflikts ist ein Kampf um Macht und Einfluss, nicht nur in der Region Tigray, sondern auch in der Zentralregierung von Äthiopien.
Und noch der Blick auf die Börse, wo trotz positiver Konjunkturprognosen die Stimmung eher gedämpft ist. Bianca von der Au.
Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft, IW, erwartet, dass die heimische Wirtschaft Ende kommenden Jahres wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht haben wird. Das Bruttoinlandsprodukt werde ab dem Frühjahr Fahrt aufnehmen und 2021 um 4% wachsen, heißt es in der Prognose des IW. Der DAX reagiert gar nicht. Im Prinzip ist diese Einschätzung schon bekannt an der Börse. Mal abwarten, wie oft sie noch nach oben oder unten korrigiert wird, mögen Anleger denken. Denn zugleich kam heute diese Meldung über den Ticker. Im kommenden Jahr könnte eine Pleitewelle auf Deutschland zurollen. Die Wirtschaftsauskunft High Kreditreform hat berechnet, dass die Zahl der Unternehmens- und Privatinsolvenzen in diesem Jahr deutlich gesunken ist, trotz des Konjunktureinbruchs infolge der Corona-Pandemie. Angesichts der Hilfen der Bundesregierung und durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht könnten einige Firmenpleiten nur verschoben sein. Nun steht sogar noch eine Verschärfung des Lockdowns im Raum. An der Börse ist aufgrund dieser Gemengelage die Stimmung gedämpft. Der DAX setzt seinen Seitwärtstrend fort und schließt heute immerhin leicht im Plus bei 13.278 Punkten.
Vor der Pandemie hat sich die Bundesregierung immer für ihre schwarze Null gelobt. Sparen galt da als solide Finanzpolitik. Andere würden eher dagegen halten, ein Staat, der zukunftsfähig sein will, der muss investieren in Bildung, in Gesundheit, in Infrastruktur. Und dafür lohnt es sich dann auch, Schulden aufzunehmen. Heute wurde im Bundestag über den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr beraten. Da ist von schwarzer Null keine Rede mehr. 180 Milliarden Euro neue Schulden sind vorgesehen. Und es rückt jetzt auch immer mehr die Frage ins Zentrum, was dann eigentlich nach der Krise passiert. Also ob dann am Sozialen gespart wird oder ob vielleicht auch die Superreichen sich dann an den Krisenkosten beteiligen sollten. Klaus Remme fasst die Debatte zusammen.
Natürlich ging es um Zahlen, um Summen, um Soll und Haben in dieser Haushaltsdebatte, doch gleichzeitig war es ein Vorgeschmack auf die morgige Generalaussprache. Peter Böhringer, AfD, prognostizierte katastrophale Folgen für die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr und geißelte die Anti-Corona-Politik der Bundesregierung.
Die Rettung der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft kann nur über das schnelle Ende des Lockdowns kommen, nicht über verfassungswidrige, massenhafte Bürgerrechtseinschränkungen, nicht über Corona-Steuererhöhungen, nicht über Massenquarantäne. Und keinesfalls über unzureichend getestete Impfungen oder gar über eine faktische Impfpflicht, die wir kategorisch ablehnen.
Das war Beihilfe zur Masseninfektion, urteilte SPD-Haushaltsexperte Dennis Rohde. Wenig später kam Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf die Attacke der AfD zurück.
Es ist so, dass das, was Sie hier heute gesagt haben, jeden Tag in den Krankenhäusern dieser Republik widerlegt wird. Es ist eine große Katastrophe, was Sie hier tun, weil Sie den Bürgern und Bürgern dieses Landes etwas Falsches erzählen.
Ausgaben von über 1 Billion Euro und eine zusätzliche Verschuldung von 400 Milliarden für dieses und das kommende Jahr, addierte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP Christian Dürr. Er berief sich auf Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, der Schulden als süßes Gift bezeichnet hatte.
Sie beklagen das süße Gift der Verschuldung. Dabei, liebe Kollegen, war dieses süße Gift in den vergangenen Wochen doch in Wahrheit Ihr Grundnahrungsmittel. Da fallen Wort und Handeln komplett auseinander und das ist nicht akzeptabel.
Wir zeigen, dass es besser geht, so Dürr.
Wir kommen mit unseren Änderungsvorschlägen mit weniger als der Hälfte der neuen Schulden aus. Das ist kein Bundeshaushalt, Herr Finanzminister, Frau Bundeskanzlerin, das ist eine Farce.
Der Haushaltspolitiker Eckhard Rehberg sprach für die Union. Er befeuerte den Streit zwischen Bund und Ländern über die finanzielle Lastenverteilung in der aktuellen Krise.
Es kann nicht so sein, dass wir beim Bund Kreditfinanzierungsquoten in diesem, im kommenden Jahr von rund 40% haben und bei den Ländern das deutlich im einstelligen Bereich ist. Deswegen sind auch Länder und Kommunen gefordert, ihren Beitrag und ihren Anteil zu leisten.
Rehberg verteidigte die Rekordverschuldung. Immerhin gehe es um die größte Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Gleichzeitig pochte er auf eine schnelle Rückkehr zu Fiskaldisziplin und verteidigte die Schuldenbremse. Als verantwortlicher Minister sprach Olaf Scholz, als sechster Redner. Er erinnerte an Prognosen unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie.
Die wirtschaftliche Entwicklung ist besser. Die Beschäftigung hat sich besser entwickelt, als das alle vorhergesehen haben. Deutschland hat mit seiner massiven fiskalischen Antwort dazu beigetragen, dass wir durch diese Krise auch ökonomisch und sozial kommen.
Auf die Frage, wie weiter nach Corona, sagte Scholz, man müsse vor allem für Wirtschaftswachstum sorgen. So könne man dann die Schulden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung relativieren.
Der Beitrag von Klaus Remme. Bewaffnete Kampfdrohnen sind sehr umstritten. Die USA nutzen sie im Kampf gegen Terrornetzwerke. Aber immer wieder werden auch Zivilisten getötet und viele meinen, die USA brechen mit solchen Einsätzen das Völkerrecht. Die Bundeswehr und vor allem konservative Politiker in Deutschland wollen solche bewaffneten Drohnen auch gerne anschaffen. Und der Koalitionspartner SPD hatte da mögliche Zustimmung signalisiert. Aber jetzt sagt Parteichef Norbert Walter-Borjans keine bewaffneten Kampfdrohnen mit der SPD. Frank Capellan zu den Hintergründen.
Es ist das Thema der Linken in der SPD. Es dürfte im Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen. Die Sozialdemokraten wollen sich als Friedenspartei etablieren. Die Ablehnung der Linkspartei gegenüber der NATO halten die Genossen für verantwortungslos. Die kürzlich von Grünen-Chefin Annalena Baerbock in Aussicht gestellte deutliche Anhebung der Verteidigungsausgaben empfinden führende Sozialdemokraten hingegen als Anbiederung an die CDU. Da passt es ins Bild, wenn der SPD-Vorsitzende nun gegenüber der CDU-Verteidigungsministerin eine Kampfansage macht. Norbert Walter-Borjans lehnt ein Ja zu bewaffneten Drohnen strikt ab. Zusammen mit großen Teilen der SPD-Mitgliedschaft und vielen anderen friedenspolitisch engagierten Gruppen halte ich die bisherige Debatte über bewaffnete Bundeswehrdrohnen nicht für ausreichend, erklärt der SPD-Chef gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Walter-Borjans bezieht sich auf den Koalitionsvertrag. Erst nach ausführlicher völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher und ethischer Würdigung könne Schwarz-Rot entscheiden, heißt es da wörtlich. Während Annegret Kramp-Karrenbauer diese Debatte für abgeschlossen hält und unter strengen Vorgaben den Einsatz bewaffneter Drohnen erlauben möchte, tritt die SPD nun auf die Bremse. Allerdings ist die Partei in dieser Frage gespalten. Ich widerspreche meinem Parteivorsitzenden ungern, twittert der SPD-Verteidigungsexperte Fritz Felgentreu. Aber die hauchdünne Grenze ist die zwischen Selbstverteidigung und Mord. Diese müssten Soldaten immer erkennen können. Eine Entscheidung darüber lasse sich wohl kaum ausdiskutieren. Für Felgentreu steht fest, die Bundeswehr braucht die Drohnen zur Selbstverteidigung. Der Parteichef hingegen warnt vor dem Krieg per Joystick. Am Zuge ist nun der Finanzminister, Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat. Olaf Scholz hat eine Vorlage auf dem Tisch. Müsste die ersten 25 Millionen Euro bewilligen, um die Beschaffung der Drohnen in Gang zu bringen. An ihm liegt es nun ganz praktisch, die Auseinandersetzung mit CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer in einer wichtigen verteidigungspolitischen Frage zu suchen.
Ungarn und Polen blockieren weiter den nächsten EU-Haushalt und die Corona-Hilfsgelder, weil sie nicht damit einverstanden sind, dass die Auszahlung von Geldern an rechtsstaatliche Prinzipien gekoppelt werden soll. Jetzt wird auf EU-Ebene die ganze Zeit weiter verhandelt, also es wird weiter versucht, Polen und Ungarn irgendwie zum Einlenken zu bewegen. Aber für den Fall, dass das nicht klappt, gibt es auch einen Plan B. Peter Kapern.
Das Ultimatum ist abgelaufen. Die Verhandlungen gehen trotzdem weiter. Das bestätigte Staatsminister Michael Roth nach den Beratungen mit den Europaministern der anderen Mitgliedstaaten.
Wir stehen in einer entscheidenden Woche, die uns allen etwas abverlangt. Wir bemühen uns hinter den Kulissen um eine Lösung, die von allen 27 Mitgliedstaaten getragen wird.
Gestern hatte es so ausgesehen, als würde die deutsche Ratspräsidentschaft die Geduld mit Polen und Ungarn verlieren. Da hatte ein hoher EU-Diplomat von den Regierungen in Budapest und Warschau bis zum heutigen Dienstag ein Signal verlangt, dass sie von ihrer Blockade der Finanzbeschlüsse vom vergangenen Juli abrücken. Andernfalls müsse man sich Plan B zuwenden. Eine Ankündigung, die heute auch Manfred Weber, der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, wiederholte.
Polen und Ungarn are in a way isolated.
Polen und Ungarn seien vollständig isoliert. Und natürlich sei es das Ziel der EVP, Europa zusammenzuhalten. Aber wenn jemand wirklich die Zukunft Europas blockiere, dann müssen auch wir die Idee eines Plans B unterstützen, so Weber weiter.
Then we have to also support the idea of a plan B.
Plan A, das ist das Paket jener Beschlüsse, die die finanzielle Grundlage der Europäischen Union für die nächsten Jahre gestalten sollen. Ein 7-Jahres-Haushalt im Umfang von 1,1 Billionen Euro, ein Wiederaufbaufonds im Umfang von 750 Milliarden und ein Rechtsstaatsmechanismus, der die Auszahlung von EU-Geldern an rechtsstaatliche Kriterien koppelt. Und genau diese Koppelung lehnen Polen und Ungarn ab. Den Rechtsstaatsmechanismus können sie nicht verhindern. Ihn zu verabschieden reicht eine qualifizierte Mehrheit, die es sowohl im Europaparlament als auch unter den Mitgliedstaaten gibt. Also haben sie ihr Veto gegen die beiden Finanzpakete eingelegt, für die es Einstimmigkeit braucht. Gestern, nachdem in Brüssel das Ultimatum formuliert worden war, hatte es noch einmal Beratungen der beiden Ministerpräsidenten Morawiecki und Orbán gegeben. Ergebnis: Polen und Ungarn bleiben bei ihrem Veto. Doch die deutsche Ratspräsidentschaft versucht, weiter zu vermitteln, obwohl ihr Spielraum gering ist. Allen Beteiligten sei klar,
dass der Text des Rechtsstaatsmechanismus nicht noch einmal aufgemacht werden darf. Das ist auch heute noch einmal im Rat von einigen Delegationen so hervorgehoben worden.
So Michael Roth am Nachmittag. Nun ist also absehbar, dass der Streit mit Polen und Ungarn um die Rechtsstaatsprinzipien den EU-Gipfel beschäftigen wird, der am Donnerstag beginnt. Auch dort wird es nicht leicht, die beiden Mitgliedstaaten zum Einlenken zu bewegen. In Polen macht bereits die Parole Veto oder Tod die Runde. Und Viktor Orbán ist bereit, in seiner eigenen Parteienfamilie im Kampf für sein Veto verbrannte Erde zu hinterlassen. Seinem Parteifreund Manfred Weber warf er wörtlich Eseleien vor. Andere Fidesz-Politiker sprachen sogar von Gestapo-Methoden. Alles andere als ausgeschlossen also, dass die Europäische Union am Ende doch noch zu Plan B greift. Der besteht darin, die Finanzpakete ohne Polen und ohne Ungarn auf den Weg zu bringen. Mit dem Ergebnis, dass beide enorme finanzielle Einbußen hinnehmen müssten. Die beiden Länder würden allein aus dem Wiederaufbaufonds fast 30 Milliarden Euro erhalten. Die übrigen Mitgliedstaaten könnten hingegen ihre Wirtschaft nach der Corona-Krise mit dem Geld aus Brüssel wieder ankurbeln. Der Preis dafür wäre allerdings mutmaßlich eine tiefe Spaltung der Europäischen Union.
Peter Kapern mit den Informationen aus Brüssel. NGOs in Russland haben es ziemlich schwer, wenn sie politisch nicht mit dem Kreml auf einer Linie sind und wenn sie dann vielleicht auch noch Geld aus dem Ausland bekommen, dann werden sie schnell als ausländische Agenten eingestuft und dieses Instrument, das soll jetzt noch ausgeweitet werden und auch für Privatpersonen gelten. Heute hat die Duma darüber beraten, Sabine Adler.
Für politisch Engagierte außerhalb des Parlaments und der Regierung wird es sehr ungemütlich, sobald sie eine Unterstützung aus dem Ausland erhalten, egal ob finanziell, organisatorisch oder technisch. Denn dann werden sie als sogenannte ausländische Agenten geführt.
Jeder Staat muss seine Interessen schützen. Dem dient das Gesetz. Der Ehrliche fürchtet die Wahrheit nicht. Wenn es eine ausländische Finanzierung gibt, muss man das kundtun. Ob eine Organisation oder eine natürliche Person, sie müssen sich registrieren lassen und können dann weitermachen mit ihrer politischen Tätigkeit.
Was Adalbi Shragoshev, Vizefraktionschef der Regierungspartei Einheitliches Russland, so sachlich vorausschickt, trifft den Kern der Veränderung, ist eine enorme Verschärfung des Gesetzes. Sie beinhaltet, dass jetzt nicht mehr nur ohnehin registrierte Organisationen dieses Negativlabel bekommen können, sondern auch noch nicht angemeldete Vereinigungen und vor allem Einzelpersonen. Wer diesen Stempel ausländischer Agent bekommt, darf nicht bei Behörden oder im Staatsdienst beschäftigt werden. Er verliert de facto sein passives Wahlrecht, weil er bei jedem öffentlichen Auftritt erklären muss, dass er oder sie ein Inno-Agent, ein ausländischer Agent ist und somit kaum noch Wahlchancen hat.
Das neue Gesetz verpflichtet die Organisationen, jedes Quartal darzulegen, woher sie Geld bekommen und wofür sie es ausgeben.
Erklärt der Abgeordnete Sergei Mironow von Gerechtes Russland. Kontakt zum Ausland, so der Tenor des Pakets, ist nicht im Interesse Russlands. Was nicht für alle ausländischen Kontakte gilt. Denn die Duma hatte zwei AfD-Bundestagsabgeordnete nach Moskau eingeladen, den AfD-Chef Tino Chrupalla und den außenpolitischen Sprecher Hampel. Außenminister Sergej Lavrov empfing sie zuvor zum Mittagessen.
Sabine Adler. Und damit kommen wir zur Presseschau. Dietmar Reiche hat sie zusammengestellt und gesprochen wird sie von Anja Jatsitschan.
Die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina fordert eine Verschärfung der Corona-Beschränkungen. Der Münchner Merkur nennt den Plan, das Land in 5 Tagen komplett runterzufahren, bitter. Weil er die Vernünftigen in einer Phase trifft, wo sie die Kontakte längst drastisch reduzieren, wo die Kliniken so voll laufen, dass die alles nur eine Erkältungssprüche der Corona-Leugner rückblickend besonders hohl wirken. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder hält die bisherigen Auflagen für nicht zielführend und spricht von einer staatlich verordneten Geselligkeitsbremse. Sie hat die Zahlen nicht so weit gesenkt, dass eine Öffnung der geschlossenen Einrichtungen wieder möglich würde, ohne einen erneuten exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen zu erzeugen. Völlig vermasselt wurde die Strategie durch die Politik. Genau genommen von denen, die von Anfang an nicht dahinter standen, wie etwa der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der Südkurier aus Konstanz merkt an, ein Lockdown nach Weihnachten wird damit immer wahrscheinlicher. Die Länderchefs, die vor dieser Konsequenz bisher zurückscheuten und sogar von Silvesterfeuerwerken träumten, sind gescheitert. Wegen der weiterhin hohen Infektionszahlen will Sachsen die Auflagen verschärfen. Dazu schreibt die Leipziger Volkszeitung: Der einstige Musterknabe in Sachen Corona-Bekämpfungen hat sich im Spätherbst zum gesamtdeutschen Problemfall entwickelt. Spät und hoffentlich nicht zu spät zieht Sachsens Landesregierung jetzt die Corona-Notbremse. Es wird Zeit, denn politisch souverän wirkte das lange Abwarten nicht. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat die Vorlage zum Medienänderungsstaatsvertrag zurückgezogen. Für die Zeitung Die Welt ist dies ein überraschender Coup, der Hoffnung macht, weil er die bundesrepublikanische Fortschreibung des Status quo als keineswegs gegeben erscheinen lässt. Haseloff hat die Erhöhung des Beitrags für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgelehnt und damit erstmal den Automatismus gestoppt, dass das üppig finanzierte, ohne Synergien aufgestellte, milliardenverschlingende System des beitragsfinanzierten Rundfunks bislang so ungesteuert wachsen ließ. Der Berliner Tagesspiegel spricht von einem Buchhaltertrick. Kein Gesetz, also kein Medienausschuss, also kein Beschluss im Landtag. Die übelsten Fernsehbilder sind damit vermieden. Man wird keine CDU-Fraktion sehen, die gemeinsam mit der AfD die Hand hebt, um die Koalitionspartner SPD und Grüne zu überstimmen. Der Gebührenkompromiss aller 16 Bundesländer scheitert durch Nichtbefassung. Grüne und SPD fügen sich zähneknirschend, denn in der Corona-Pandemie sprengt man besser keine Regierung. Aber profitieren, und zwar als Einzige, wird von den Magdeburger Chaostagen die AfD.
Das war die Presseschau und damit endet unser Journal vor Mitternacht. Gleich folgt hier die Sendung Fazit, unter anderem mit einem Interview zum kritischen Ostbewusstsein. Ich bin Josephine Schulz, danke fürs Zuhören und gute Nacht.